Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In den Perspektiven heute erinnern wir an Erich Fromm, den großen Psychoanalytiker, der seine letzten Lebensjahre in der Schweiz verbracht hat. Fromm verstarb 1980, doch noch heute sind nicht nur seine Bücher, sondern auch seine Begriffe hochaktuell. Etwa der Ausdruck Biophilie, die Liebe zum Leben also, ein Begriff, über den man gerade heute viel mehr diskutieren müsste. Der Humanist Fromm ist ein großer Freund der Menschen, 40 Bücher schreibt er in seinem 80-jährigen Leben, 50 Millionen Mal sind sie weltweit verkauft worden. Hans-Jörg Schulz erinnert in Perspektiven an Erich Fromm und macht den eindringlichen Redner und Erzähler noch einmal hörbar.
Erich Fromm wurde als Sohn eines jüdischen Weinkaufmanns in Frankfurt am Main geboren. Vor allem die Mutter Rosa behütete das Kind so überängstlich, dass er, wie Fromm gerne erzählte, aus der Kindheit eine nette Neurose mitnahm, deren Schäden zu reparieren ihn Jahre des Lebens gekostet habe. Die Herkunft aus einer deutsch-jüdischen Familie der Mittelklasse hat Erich Pinkas Fromm ein Leben lang geprägt. Der Geist der familiären Tradition war in allen Stationen der Biografie des großen Psychotherapeuten und Sozialwissenschaftlers präsent. Wir wollen ihn gewissermaßen noch einmal lebendig machen durch seine Stimme. Fromm hatte in den 1970er Jahren faszinierende Radiovorträge gehalten, aus denen wir Ausschnitte bringen.
Meine Damen und Herren, es ist eine weit verbreitete Meinung, nicht nur im Laienpublikum, sondern auch unter vielen Wissenschaftlern, Psychologen und anderen, dass der Mensch eine Maschine ist, die bestimmte Erfordernisse hat, physiologische Erfordernisse, also Hunger, Durst, die Notwendigkeit zu schlafen, Sexualität und manches andere. Und dass diese Bedürfnisse, diese physiologischen, biologischen Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Wenn sie nicht befriedigt werden, dann wird er entweder neurotisch, wenn er nicht stirbt, das gilt bei der Frage des Hungers, oder wenn sie aber befriedigt werden, dann ist alles in Ordnung. Nun zeigt sich, dass das in der Tatsache nicht so ist. Der Mensch ist nicht eine Maschine, die gut funktioniert, wenn sie das richtige Maß an Brennstoff bekommt, sondern es kann sein, dass alle physiologischen Bedürfnisse des Menschen befriedigt werden und dass der Mensch trotzdem nicht befriedigt ist. Das heißt, nicht im Frieden lebt mit sich selbst, sondern dass der Mensch sogar unter Umständen innerlich schwer krank ist, obgleich er alles das hat, was er braucht. Nur eines nicht, die Anregung. Die Anregung, die ihn zur Aktivität stimuliert.
Zu Aktivität stimulieren, das wollte Erich Fromm ein 80-jähriges Leben lang. Eine Vita activa führen, das ist es, was der Mensch braucht. Nicht jene Form von alltäglicher Geschäftigkeit, die für Fromm nur eine in uns hineingelegte Aktivität ist. Fromm hat in den meisten Arbeitnehmern Zwangsarbeiter gesehen, geschäftige Menschen, die unter Langeweile, Freudlosigkeit und Sinnlosigkeit leiden, ohne es sich einzugestehen. Ein Mensch glaubt, aktiv zu sein und ist in Wirklichkeit passiv, weil sein Tun nicht aus ihm selber kommt. Das Geschäftig und das Faulsein, das war für Erich Fromm das Gleiche, ein Mangel an innerer Aktivität.
Der Mensch und sogar das Tier haben immer über das Interesse am Praktischen, an dem, was sie brauchen, um zu leben, ein darüber hinausgehendes Interesse, und das ist an der Aktivität in dem Sinne des Schöpfens, des Produzierens, des Gestaltens, des Entwickelns der Kräfte, die im Tier und im Menschen sind, welches diese Kräfte auch auf jedem Niveau darstellen. Es gibt einen großen deutschen Psychologen, Bühler, der hat ein sehr schönes Wort geprägt, nämlich das von der Funktionsfreude. Das heißt, dass jede Tätigkeit eine Freude mit sich bringt, die darin liegt, dass der Mensch es genießt, zu funktionieren. Nicht, weil er dieses oder jenes braucht, sondern weil der Akt des etwas Geschaffens, seine Fähigkeiten auszudrücken, weil das ein Akt ist, der selbst Freude schafft.
Diese Freude am selber etwas schaffen, sie war für Erich Fromm durchaus herstellbar. Über die Erziehung zum Beispiel, die für den großen Psychoanalytiker immer auch im Zentrum stand. Kinder, so schrieb Fromm einmal, würden durch das gängige Erziehungssystem von Belohnung und Bestrafung zwar zur Geschäftigkeit dressiert, aber eben nicht zur Aktivität erzogen.
Und es gibt tatsächlich heute eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass der Mensch besser lernt, sogar Tiere oft besser lernen, wenn die Tätigkeit selbst eine immanente, in ihr selbst innewohnende Befriedigung schafft, als wenn sie nur motiviert ist von der Hoffnung auf Belohnung oder der Furcht vor Strafe. Ich glaube, man kann feststellen, der Mensch ist nur er selbst, indem er sich äußert, sich, das heißt, seine individuellen Kräfte ausdrückt. Wenn dies nicht geschieht, wenn er nur hat und benutzt, statt zu sein, dann verfällt er, dann wird er zum Ding. Dann wird das Leben sinnlos und dann wird das Leben zum Leiden. Die echte Freude liegt in der echten Aktivität. Und die echte Aktivität ist der Ausdruck und das Wachstum der menschlichen Kräfte.
Tief beunruhigt und mit Abscheu erfüllt war der junge Fromm bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er stellte sich erstmals die Frage, die das Denken seines ganzen Lebens durchzog. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass Menschen für irrationale politische Ziele ihr Leben opfern? Millionen von Menschen töten einander, brauchen 4 Jahre bestialischen Mordens, um schließlich notgedrungen Schluss zu machen. Was motiviert die Menschen zum Krieg? Was politisch, was psychologisch? Gleichzeitig bewegte den jungen Schüler ein anderes Erlebnis. Eine schöne junge Frau, eine Freundin der Familie, beging Selbstmord nach dem Tod ihres alten Vaters. Sie wollte, so ihr Wille, mit dem Vater begraben sein. Wieder bei Erich Fromm die Frage, wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass eine Tochter den Vater so liebt, dass sie das Leben verschmäht und die Gemeinschaft mit dem Vater im Tod vorzieht? Ein Erlebnis für Fromm, das ihn auf jene Spur brachte, die sich später in seiner Psychoanalyse fortsetzte. Er erkundigte sich nach den eigentlichen, statt nach den vorgegebenen Beweggründen menschlichen Verhaltens.
Sie sehen einen Menschen, der schreit und einen roten Kopf hat. Da sagen Sie, der ist wütend. Sicher ist er wütend. Dann sehen Sie ihn sich vielleicht etwas genauer an und fragen sich, was in dem Menschen vorgeht. Vielleicht kennen Sie ihn auch. Und dann sehen Sie, der ist ja ängstlich. Der hat Angst, der ist erschreckt. Und die Wut ist nur eine Reaktion auf seine Angst. Und dann sehen Sie vielleicht noch etwas tiefer. Und dann sehen Sie, ja, das ist ein Mensch, der eigentlich sich sehr hilflos und impotent vorkommt, der vor dem ganzen Leben und vor allem Angst hat. Nun haben Sie 3 Beobachtungen gemacht. Sie haben die Beobachtung gemacht, er ist wütend, er hat Angst und er hat ein tiefes Gefühl der Hilflosigkeit. Alle 3 sind richtig, aber Sie beziehen sich auf verschiedene Schichten seiner Struktur. Die sich bezieht auf sein Gefühl der Ohnmacht, ist tatsächlich diejenige, die am tiefsten beschreibt, was in dem Menschen vorgeht. Und die sich bezieht auf seine Wut, die ist nur die oberflächlichste. Das heißt auch, wenn Sie nun auch wütend werden und nichts sehen als einen wütenden Menschen, dann treffen Sie eigentlich vorbei. Wenn Sie sehen und erleben würden einen ängstlichen Menschen oder auch einen Menschen, der sich ohnmächtig fühlt und sich ihm so nähern, dann wird vielleicht seine Wut im Augenblick verschwinden, denn er fühlt sich nicht mehr bedroht. Vom psychoanalytischen Standpunkt gesehen, vom tiefen psychologischen Standpunkt gesehen, sind wir in alledem, wovon wir hier sprechen werden, nicht in erster Linie und ausschließlich daran interessiert, zu sehen, wie sich ein Mensch verhält, ganz von außen gesehen, sondern welche Motive er hat, welche Intentionen er hat, ob die nun bewusst sind oder unbewusst sind. Das heißt, was die Qualität seines Verhaltens ausmacht und nicht nur das ganz grob Gegebene, was man quantitativ messen kann.
Ein typischer Ausschnitt aus einem der Vorträge Erich Fromms. Über so alltäglich einfache Beispiele wie diese Auslegung eines zornesroten Kopfes hat er in unzähligen Radiosendungen in den 70er Jahren eine große Fangemeinde um sich gesammelt. Mit dem einfachen Mittel des Erzählens hat Erich Fromm sein Fach, die Psychoanalyse, einem breiteren Publikum nahegebracht. Seine stets freigehaltenen Vorträge standen in einer guten Tradition der Aufklärung. Für ihn sollte die Psychoanalyse eine kritische Theorie sein. Er wollte mit uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, neue Verhaltensformen einüben. Eine neue Fragehaltung, eine größere Ehrlichkeit, eine kritische Durchsuchung dessen, was wir in uns zu verbergen trachten. Und dazu bot er die Mithilfe seiner Berufsgruppe an, jener des Psychoanalytikers.
Er sieht nicht nur das, was ihm direkt dargeboten wird, sondern er sieht in dem Dargebotenen und Beobachtbaren etwas mehr, nämlich er sieht etwas vom Kern der Persönlichkeit, die handelt und von der ja jede Handlung nur ein Ausdruck ist, eine Manifestation, die aber immer gefärbt wird von der gesamten Persönlichkeit. Es gibt keinen Akt des Verhaltens, den man loslösen kann von der Gesamtpersönlichkeit. Es gibt keinen Akt des Verhaltens, der nicht ein Ausdruck des ganz spezifischen Menschen ist. Und deshalb gibt es auch letzten Endes nie zwei Verhaltensakte, die identisch sind, so wenig wie es zwei Menschen gibt, die identisch sind. Sie mögen ähnlich sein, sie mögen miteinander verwandt sein, sie sind nie dasselbe, denn zwei Menschen sind nie dasselbe. Es gibt keine zwei Menschen, die die Hand in derselben Weise heben, die in derselben Weise gehen, die in derselben Weise ihren Kopf bewegen. Und das ist ja der Grund, warum Sie manchmal einen Menschen nur von seinem Gang erkennen können, wenn Sie sein Gesicht gar nicht sehen. Weil der Gang für einen Menschen so charakteristisch ist wie sein Gesicht. Manchmal mehr. Denn das Gesicht kann er verstellen. Den Gang aber, den kann man nur viel schwieriger verstellen. Mit dem Gesicht kann man lügen. Und das ist die Eigenart des Menschen, die er dem Tier, wenn Sie so wollen, voraus hat. Mit dem Gang ist es schon schwieriger zu lügen, obwohl man das auch kann, wenn man weiß, wie man eigentlich gehen sollte, um einen guten Eindruck zu machen.
Psychoanalyse war für Erich Fromm nicht nur Aufklärungs-, sondern immer auch Aufräumungsarbeit. Wer sich auf sie einlässt, kommt nicht ungeschoren davon. Vor allem die Tatsache, dass der Mensch nicht allein für sein Bewusstes, sondern auch für sein Unterbewusstes Verantwortung trägt, verlangt von uns außerordentliche Anstrengung.
Und vergessen Sie nicht, auch rein gehirnphysiologisch kann man feststellen, dass die Benutzung des Gehirns zum Wachstum der Gehirnzellen führt. Man kann sogar wiegen, dass sie schwerer werden. Das ist gar nicht verschieden von den Muskeln, die man gebraucht. Aber die routinierte Tätigkeit, da wachsen die nicht. Denn die erfordert in Wirklichkeit gar keinen Gebrauch der Gehirnzellen über das Routinemäßige hinaus. Über das schon Gedrillte und Mechanisierte heraus. Wenn das Licht angeht, dann tust du das. Ja, das ist nicht Denken. Das ist Reagieren auf Reize. Und Denken, sagen wir nur in einem sehr beschränkten Sinn.
Mit 26 Jahren brach Erich Fromm mit dem rituellen Judentum. Den Beschluss setzte er um, indem er auf offener Straße eine Schweinswurst verspeiste. Vorausgegangen war eine intensive Bekanntschaft mit dem Buddhismus. Dadurch kam er zu einer Einstellung, die man religiös nennen kann, sofern dies keinen Glauben an Gott beinhaltet. Freilich verschrieb sich Fromm nie dem Atheismus. Auch wollte er, anders als viele in seiner Umgebung im immer bräunlicher werdenden Deutschland, das Judentum nie verleugnen. Er wollte ganz eigene Wege gehen. Er wurde ein Einzelgänger. Mit 30 wurde Erich Fromm Lehrer am Institut für Sozialforschung an der Frankfurter Universität. Gemeinsam mit Herbert Marcuse, Theodor Adorno und anderen jungen Gelehrten hat Fromm zum Entwurf einer Gesamtkonzeption für die Gesellschaft beigetragen, die dann als die kritische Theorie der Frankfurter Schule Weltruf erlangte. Er war für den Bereich Psychoanalyse zuständig. Doch je deutlicher der Charakter einer Schule aus dem Frankfurter Experiment wurde, desto mehr distanzierte sich Fromm. Er hat weder jemals einer Schule angehört, noch hat er eine Schule hinterlassen. Er hat, nachdem er die Frankfurter Universität in den Hitlerjahren verließ, auch in seinen Jahren als Professor in New York oder Mexico City immer dann den Platz gewechselt, wenn aus Dialogen Monologe wurden.
Es ist nicht der aufrechte Gang. Den haben schon die Affen gehabt vor Hunderttausenden von Jahren. Lange bevor sich das Gehirn weiterentwickelt hat, war der aufrechte Gang schon da. Es ist auch nicht die Benutzung von Werkzeugen, sondern es ist ein ganz entscheidend Neues, eine ganz entscheidend neue Qualität, nämlich das Selbstbewusstsein. Das Tier hat auch ein Bewusstsein. Es hat ein Bewusstsein der Objekte. Es weiß, das ist dies und das ist jenes. Aber als der Mensch geboren wird, der hat ein neues Bewusstsein, nämlich das Bewusstsein von sich selbst. Er weiß, dass er ist und dass er anders ist, getrennt ist von der Natur, von anderen Menschen. Er erlebt sich selbst. Er ist sich bewusst, dass er denkt, dass er fühlt. Dafür gibt es, nach allem, was wir wissen, keine Analogie im Tierreich. Das ist das Spezifischste vielleicht, was den Menschen zum Menschen macht.
Nein, es ist nicht allein der aufrechte Gang, der uns vom Tier unterscheidet. Fromm definierte den Menschen vor allem auch über seine Entwicklungsfähigkeit. An jedem Punkte seines Lebens ist der Mensch noch nicht das, was er werden kann und was er möglicherweise wird. Fromms Kennwort war die Biophilie, die Liebe zum Leben. Für den politisch denkenden Psychoanalytiker ist das menschliche Leben Prozess und Progress zugleich, nicht bloß Gewordenes, sondern eben auch noch nicht Versuchtes. Dem intensiven Humanismus Erich Fromms wurde regelmäßig das Diktum von der Unverbesserlichkeit des Menschen entgegengehalten. Für ihn war dieses Diktum das gleiche wie jenes von der Unentbehrlichkeit von Herrschaft. Nun sagte Fromm, dass dieses Diktum vom unverbesserlichen Menschen nur erfunden wurde, um so die Unentbehrlichkeit von Herrschaft zu begründen. Und er wollte uns zumuten, das umzukehren, auf dass wir Menschen uns weiterentwickeln, um eines Tages die Herrschaft aufzuheben. Eine Hoffnung freilich, an der engagierte Kapitalismuskritiker Erich Fromm oft genug schier verzweifelt wäre.
Und ich glaube, wenn man sich fragen würde, wie sich der moderne Mensch eigentlich das Paradies ansieht, dann sind das nicht mehr wie bei den Mohammedanern so viele Mädchen, denn das war ja alles vom Männerstandpunkt aus gesehen, sondern dann glaube ich, sieht das eher aus wie ein ganz großes Warenhaus, wo es alles gibt und man hat immer alles Geld, um alles zu kaufen. Und immer auch noch ein bisschen mehr als der Nachbar. Denn das gehört auch dazu, dass man sein Selbstgefühl davon erwirbt, dass man viel hat. Und wenn man der Beste sein will, dann muss man das meiste haben. Und die Methode einer uneingeschränkten Produktion, das heißt, dass man gar nicht daran denkt, die Produktion könnte einmal ein bestimmtes Niveau erreichen, wo man sagt, nun ist es aber genug, jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. Davon spricht kein Ökonom, sondern eine Produktion, die steigt und steigt und steigt. Und dementsprechend eine Konsumtion, die keine Grenzen hat, die steigt und steigt und steigt. Ja, wenn das so ist, dann gibt es immer Menschen, die weniger haben als die anderen, denn die Bedürfnisse sind unbeschränkt und haben keine Grenzen. Und dann bleiben die meisten Menschen letzten Endes arm. Nicht etwa, weil sie nicht genug haben, sondern weil sie nicht alles das haben, was ihnen jeweils die bedürfnisproduzierende Maschine, nämlich das Verpacken und das Inserieren und all die anderen Dinge damit zusammenhängen, weil sie das gar nicht alles haben und wissen, da gibt es noch andere, die haben schon mehr. Damit wird die Passivität verstärkt, aber auch der Neid und die Gier und letzten Endes das Gefühl der inneren Schwäche. Denn der Mensch erlebt sich da nur als das, was er hat und nicht als das, was er ist.
Dieser Ort, Locarno, hat eine gewisse Unwirklichkeit in Anbetracht der Weltlage. Ab 1969 lebte Erich Fromm jeweils im Sommerhalbjahr im Tessin. 1974 verließ er Mexiko und seine dortigen Schülerinnen und Schüler definitiv und kehrte zurück in seine europäische Heimat. Hier in dieser gewissen Unwirklichkeit fühlte er sich frei für ein neues Projekt. Jenes über Haben oder Sein. Das Buch, in dem es um die Analyse von zwei Existenzweisen geht, ist 1976 erschienen. Und heute, da die marktwirtschaftliche Produktionsweise fast ausschließlich von der Philosophie des Marketings bestimmt ist, heute erscheint dieser millionenfach verkaufte Bestseller aktueller denn je. Erich Fromm blieb auch im Alter der höchst wache Zeitgenosse. Von Locarno aus beobachtete er die Szene mit nervöser Spannung. Mit seinen Streitschriften stieß der exzellente Kenner von Karl Marx die Marxisten genauso vor den Kopf, wie er als Anhänger von Sigmund Freud die Freudianer irritierte. Er machte sich Gedanken über unsere gesellschaftliche Zukunft. Sein Band »Revolution der Hoffnung« ist ein besonders gelungenes Beispiel dafür. Zugleich warnte er die Intellektuellen davor, politische Programme entwerfen zu wollen. Ihre Aufgabe sollte es konsequent sein, die Wahrheit zu suchen. Obwohl in Locarno und nun wieder näher dran an seinen einstigen Mitstreitern aus Frankfurt, die ja auch gerne ins Tessin kamen, blieb Fromm Einzelgänger. Im Jahr 1975 fuhr er mit seiner Frau einmal in der Eisenbahn nach Schulz-Tarasp. Ihnen im Abteil gegenüber saß ein wohlgebräunter älterer Herr mit einem markanten Gesicht. Die beiden alten Männer musterten sich verstohlen, während sie vorgaben, die schöne Landschaft zu genießen. Am Ziel angekommen, wurde Fromm von einem Kollegen abgeholt, dem er eröffnete: »Du, ich glaube, ich habe Herbert Marcuse im Zug getroffen. Er hat mich aber nicht erkannt.« Erwiderte der Freund: »Stimmt, das hat er mir erzählt.«
Lassen Sie mich einmal ein ganz einfaches Beispiel geben. Sie sehen einen Menschen, der sieht in die Landschaft. Nicht wie ein Tourist, der rasch sein Fotoapparat nimmt und fotografiert. Und der sitzt da eine Minute, fünf Minuten, eine halbe Stunde, ja Gott, vielleicht eine Stunde, und tut weiter nichts als sehen. Und da gehen Sie weg und sagen, ein merkwürdiger Mensch. Vielleicht ist mit dem was nicht ganz richtig. Was sitzt denn der da all die Zeit und guckt? Ja, das ist ein Mensch, der sich in die Landschaft versenkt.
Erich Fromm konnte sich versenken. Ins Nachdenken vor allem. Er hat viel über uns nachgedacht. Über uns Menschen und über die Frage, wie es uns besser gehen könnte. Erich Fromm war ein Freund der Menschen. Er starb am 18. März 1980, 5 Tage vor seinem 80. Geburtstag. Seine Frau und wenige Freunde nahmen auf dem Friedhof von Bellinzona Abschied von ihm. Sein Grab sucht man vergebens. Fromm wollte kein Grab, er wollte keinen Platz, zu dem man hätte gehen, an dem man hätte stehen und den Gedanken freien Lauf lassen können. Erich Fromm, der große Psychoanalytiker, hat keine Schule gegründet und keine Schüler hinterlassen. Aber über seine Bücher, die uns heute noch in weiten Teilen so viel zu sagen haben, hat er uns sein Denken hinterlassen. Begriffe wie die Biophilie, die Liebe zum Leben. In einer Gesellschaft wie der unseren, die für eine gesunde Wirtschaft den Preis kranker Menschen zu zahlen bereit ist, scheint diese Biophilie zutiefst bedroht. Fromms Begriff von der Liebe zum Leben hat also höchste Aktualität.
Nehmen Sie einmal einen meditierenden Menschen, das gibt es ja nicht so sehr viele in unserer westlichen Kultur, also einen Menschen, sagen wir einmal, der versucht, sich seiner selbst bewusst zu werden, seiner eigenen Gefühle, seiner Stimmungen, was eigentlich in ihm vorgeht. Ja, der sitzt vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, und wenn er das sehr systematisch macht, vielleicht 2, 3, 5 Stunden und tut gar nichts, als nur versuchen, sich seiner selbst bewusst zu sein. Für die meisten Menschen ist das auch ein Mensch, der sehr passiv ist, der nichts tut. Oder nehmen Sie einen Menschen, der sitzt, den Sie sehen, und er tut auch nichts. Und er versucht sogar, und das ist eine andere Form der Meditation oder der Konzentrationsübung, alle Gedanken aus seinem Kopf zu vertreiben, sein Denken leer zu machen, an nichts zu denken, sondern nur zu sein. Das klingt Ihnen vielleicht etwas merkwürdig. Probieren Sie es mal, 2 Minuten nur, und versuchen Sie mal an gar nichts zu denken. Da sehen Sie, wie schwer das ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.